SWR Kultur. Gespräch.
Herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch hier vom Heidelberger Stückemarkt mit Christina Hartauer und mit dem Autor und Dramatiker Thomas Körk. Hallo Thomas.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Thomas, du hast ein Jahr lang den Rechtsruck in Österreich dokumentiert in Tagebuchform in deiner Chronik der laufenden Entgleisungen. Du hast darin analysiert, wie sich rechte Sprache, wie sich rechtes Denken, wie sich da der Diskurs verschiebt. Du hast das Tagebuch geführt von Juni 23 bis Juni 24, also kurz vor der Nationalratswahl in Österreich. Und das Ganze ist dann als Buch bei Surkamp erschienen, heißt Chronik der laufenden Entgleisungen. Und das Schauspielhaus Wien und das Schauspielhaus Graz haben es auf die Bühne gebracht und sind eben zu Gast jetzt beim Heidelberger Stückemarkt mit dieser Produktion. Du hast also diese Entgleisungen beobachtet, die da passieren in Österreich. Was hast du da beobachtet? Was hast du da gesehen oder gelesen, gehört?
Ich wollte zunächst erstmal so ein bisschen nachspüren oder der Frage nachgehen, ob dieses Gefühl von so einer zunehmenden Entgleisung der Gegenwart oder zunehmenden Eskalation auch der Gegenwart oder so des Umgangs auch, ob man das eingefangen kriegt oder ob das so, weil man tendiert ja auch dazu, wir werden ja so beschossen medial die ganze Zeit mit News, 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 Live-Ticker dazu, Live-Ticker dazu, Live-Ticker dazu und du nimmst ja dann sozusagen irgendwann nur noch die Eskalationen wahr in ihrem Dauerfeuer oder so und zunächst war erstmal wirklich so ein bisschen für mich auch die Frage, wie kriege ich dafür eine Form? Wie kriegt man das untersucht auch so? Und zwar jetzt nicht jetzt als eine wissenschaftliche Untersuchung oder so, sondern auch, wie kriegt man das so eingefangen eigentlich? Also stimmt das überhaupt auch so oder in dem Rahmen oder so? Wir sprechen ganz oft ja dann darüber, dass so Spaltung stattfindet und Diskursverrohung und so weiter. Weil meine These war, dass es wie so subkutan läuft. Also, dass diese Verrohung natürlich irgendwie auch stattfindet und mich ja beschäftigt, wie. Und eine größere Sache ist natürlich so, genau, Sprache und dann Sprache in Medien, Sprache im Alltag, Sprache auch in der Politik und so weiter. Und eine Beobachtung, die mich am nachhaltigsten dann so beschäftigt hat, war tatsächlich diese Beobachtung, dass was auch in der Theorie der neuen Rechten so als Metapolitik oder vorpolitischer Raum bezeichnet wird, wie weit dieser Raum eigentlich schon über das, was wir vielleicht öffentlichen Diskurs oder so nennen, ausgebreitet wurde, also oder inwieweit schon der vorpolitische Raum sozusagen erobert wurde durch Thesen, Bilder, Sprachen, Metaphern, Formen des Sagbaren, die eigentlich vor 30 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert noch nicht wahrscheinlich so in der Deutlichkeit möglich gewesen wären, von Parteien und Vertreterinnen auch, die man politisch irgendwie ganz woanders verorten würde. Also das war das, was mich am meisten dann doch beschäftigt hat, zu merken, wie das, was die Rechten sozusagen oder die neue Rechte, um es jetzt nicht so pauschal, in den 80ern so entwickelt hat, so als Tool, um sozusagen einen politischen Raum umzufärben, inwiefern das tatsächlich schon passiert ist. Weil was mir aufgefallen ist, all diese sozusagen laufenden sprachlichen Entgleisungen, die finden halt wirklich quer durchs gesamte Parteienspektrum.
Du schreibst ja auch, in der Sprache wird sich alles entzünden. Ne? Genau, was ist denn da entfacht worden?
Der gesamte Aufstieg Jörg Haiders ab den 80ern ist eigentlich damit verbunden, dem politischen Diskurs eine neue Sprache zu geben. Also Dinge zu sagen, zu testen, wie weit können wir gehen und wie weit können wir das immer so ein Stück verschieben, diesen öffentlich-politischen Diskurs, um ihn dann auch zu zerbrechen und eben so bestimmte Verabredungen demokratischen Umgangs oder so letzten Endes auszuhebeln. Also sprich, wenn man es unter dem Aspekt betrachtet, dann wundert einen auch nicht, dass sozusagen Menschen wie Steve Bannon den Aufstieg von Donald Trump sehr nah begleitet haben oder Libertäre wie Peter Thiel, die schon in den 90er Jahren Bücher gegen liberale Gesellschaften mit ähnlichen Begriffen, Thesen, elitärem, nationalistischen Ton, rassistisch, für das sich sogar entschuldigt hat, verfasst haben und so. Und was sich entzündet hat und was halt auch tatsächlich lichterloh in Flammen steht, ist sozusagen dieser vorpolitische Raum. Warum heißt der vorpolitisch? Weil das leitet sich von dem italienischen Philosophen Gramsci ab und der hat versucht zu überlegen, wie kann eine Revolution in der Gesellschaft diskursiv stattfinden? Also nicht, dass sozusagen eine Gewalt sozusagen eine Revolution anfeuert und dann wird das Volk sozusagen, muss mitmachen, weil dann gibt es immer diesen Riss zwischen sozusagen der Bevölkerung und den Menschen, die eine politische Revolution durchsetzen. Und die erste Frage nachgegangen, okay, wie kann man das so, den Raum sozusagen so gestalten, dass, wenn die Revolution kommt, die Bevölkerung quasi schon darauf vorbereitet ist und eigentlich nur noch von sich aus mitgehen möchte. Und der perverse Dreh an der Sache ist, also da sind linker Theoretiker, die neue Rechte hat sich genau das angeeignet, um nach einer Möglichkeit zu suchen, die eigenen Themen so zu normalisieren, innerhalb des Diskurses, des öffentlichen, im öffentlichen Raum, im öffentlichen Diskurs, dass wenn sie politisch dann einsetzen oder wenn sie dann politisch gefordert werden, wenn es in eine politische Revolution kommt, dass diese Themen, Pläne und Sprachen und Bilder und Metaphern gar nicht mehr als Tabus oder als antidemokratisch oder so gelten, sondern als selbstverständlich. Und das ist genau das Problem, wenn jetzt kommt alles mit dem Gestus so von, wir sind die neue interessante Kraft und wir machen sozusagen jetzt so die coole Politik. So, ne? Und das findet sich auch in der neuen Rechten wieder, bei den Identitären und so. Das ist ja ganz viel Pop, keine klassische Neonazi-Glatzen und so weiter und Springerstiefel, sondern das kommt dann alles irgendwie so cool und leger und so weiter daher. Und das sind alles so Tools, um letzten Endes rechtsextremes Gedankengut einfach durch andere Kanäle in die Öffentlichkeit einzuschleusen. Und auf politischer Ebene durch rechtsextreme Parteien nutzen genau das Momentum, dass andere Parteien auf ihren Diskurs aufspringen, um sich selbst auszubreiten. Das erlebt man oder erleben wir oder erleben Sie jetzt ja auch schon aktuell in Deutschland.
Aktuell in Deutschland, das heißt so etwas wie der designierte Kanzler Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender, der dann so etwas sagt wie die ukrainischen Geflüchteten sind alle Sozialtouristen, die zu uns kommen oder die Deutschen würden keine Zahnarzttermine mehr bekommen, weil Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchtete sich die Zähne machen lassen in Deutschland. Das ist genau diese Diskursverschiebung, die du beschreibst. Oder auch um den vorpolitischen Raum aufzugreifen. Erst vor kurzem gab es diese Debatte, dass, ich meine, es war Didi Hallervorden zur guten Sendezeit sein Palimpalim-Sketch aufgeführt hat und das N-Wort verwendet hat und gemeint hat, genau deswegen sitze ich jetzt hier in diesem Sketch im Knast, bin ein Gefangener, weil ich dieses Wort gesagt habe und das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Es ist genau diese Verschiebung, die jetzt zu keinem Aufruhr mehr führt. Dann reden vielleicht alle zwei Tage drüber, dann ist es auch wieder egal. Es ist genau das, was die Rechte geschafft hat mit dieser Diskursverschiebung.
Ja, da kommen ein paar Aspekte jetzt zusammen. Genau, der Herbert, also im Buch wird er nur Herbert genannt, also Kickl, der ehemalige Spitzenkandidat, der es ja dann nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden, der FPÖ. Der hat, als Thomas Gottschalk hat sich ja auch im letzten Herbst vor Millionenpublikum geäußert und sich darüber beschwert, dass er nicht mehr so sprechen darf, wie er zu Hause spricht. Und überhaupt, er hätte ja Sorge, dass er überhaupt noch sprechen darf. Das hat er so vor Millionenpublikum gemacht. Das hat natürlich Herbert Kickl sofort dankbar aufgenommen und bei sich einem anderen Millionenpublikum, nämlich seiner Social-Media-Öffentlichkeit, weitergeframed. Im Sinne von, wir sind die, die ermöglichen, dass sozusagen Multimillionäre, die Fernsehshows haben, auch in Zukunft wieder denken und sprechen können, wie sie zu Hause gern tun. Wobei ich persönlich nicht wissen will, was das heißt. Und da kommen so ein paar Sachen zusammen, weil das Nächste ist natürlich, die neue Rechte hat jetzt Social Media nicht erfunden, aber Social Media ist ein dankbares Tool, das auch wiederum von der neuen Rechten und von rechtsextremen Parteien eigentlich sofort viel besser genutzt wurde, weil die sofort über den Pop gehen konnten da. Und weil natürlich sich verbreitet, was für Diskussion sorgt. Auch das nutzen die sozusagen. Es geht nur um Schlagzeilen und um Präsenz. Da passiert genau dieses Inbrandsetzen eigentlich dieses öffentliche Diskurs. Oder er steht schon in Flammen. Also man ist längst dort angekommen. Also die AfD zum Beispiel, Vertreterinnen der AfD sprechen eigentlich, wenn sie im Parlament sprechen, nicht mehr zum Parlament. Die sprechen in 30-Sekunden-Clips. Also sie haben immer ein Argument für 30 Sekunden und dann folgt das nächste. Und das ist sozusagen eine 7-minütige Rede oder so, ist aufgespliced in 3,5 mal 30 Sekunden oder so. Und das sind dann lauter Clips, die werden noch in den nächsten Tagen dann auf TikTok und in die sozialen Medien reingeschickt. Und das heißt, eigentlich ist da der politische Diskurs ins Parlament ist eigentlich schon gar nicht mehr die Zielgruppe.
Hm. Ja, du nennst es dann auch Nebelkerzen oder Nebelgranaten, wenn man quasi nicht über diese ökonomischen Gründe spricht für Probleme in dieser Gesellschaft. Also wenn man nicht über den Pflegenotstand spricht, wenn man nicht über mangelnde Wohnungen spricht, wenn man nicht über gekürzte Sozialleistungen spricht, sondern wenn man dann den Diskurs kulturalisiert, die Schuld auf Ausländer schiebt. Die Wiener Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel nennt den Ausländer auch die neue Naturkatastrophe. Ich meine, Flüchtlingsstrom oder Flüchtlingswelle und so, da haben wir ja diese Naturmetaphern auch drin. Inwieweit ist das eben auch das Problem, dass man in diesem politischen Diskurs nicht über die ökonomischen Gründe spricht für viele Probleme in dieser Gesellschaft, sondern dass man das eben so kulturalisiert und auslagert? Inwieweit wird es auch von rechts vorangetrieben?
Also in Österreich, also es gibt so zwei Antworten darauf. Die eine Sache ist die Erfindung des Begriffs Ausländers als einen politischen Kampfbegriff und so weiter oder als einen politischen Begriff, mit dem man auch auf den Kosten von anderen sozusagen Wahlkampf betreiben kann. Das muss man in Österreich der Sozialdemokratie in die Ordner legen tatsächlich. Es gab einen Wien-Wahlkampf, da hat die FPÖ versucht, 88, 89, so mit Ausländer-Thematik, Ausländerinnen-Thematik, so Wahlkampf, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat aber die 90, gab es einen Wahlkampf und da wurde gerade von unserer Sozialdemokratie, der damalige Arbeitsminister der hat so richtig diese Metaphern so eingeführt, die eigentlich auch in ihrer Sloganhaftigkeit viel deutlicher eigentlich bei einer neoliberalen ÖVP hätten liegen müssen oder so bei einer konservativen Partei, also so Menschen, die von sozialen Hängematten sprechen, für die gibt es dann Flüchtlingsströme oder so. Aber das sind Begriffe, die tauchen da auf und zwar hat das auch mit einer Abwertung des Ostens zu tun, weil es ging jetzt nicht um sozusagen Ausländerinnen allgemein, sondern es ging meistens um so Menschen, die jetzt gerade aus der ehemaligen UdSSR sozusagen dann kamen oder ganz spezifisch eben zu diesem Wahlkampf aus Rumänien. Und da entzündete sich rund um ein Geflüchtetenlager, entzündete sich dann so ein Riesending, so eine Diskussion. Und da hat vor allem die SPÖ ganz stark so diesen Ausländer als Begriff sozusagen für den Wahlkampf benutzt, konnte damit auch gut punkten und verstärken so. Und ab dann hat aber die FPÖ sozusagen dieses Thema für sich so dermaßen besetzt und so klar, dass die dann, ich glaube 91, dieses Volksbegehren Österreich zuerst, das so einfach eine ganz rassistische Versuch war, so diese Thematik so durchzusetzen politisch. Und ab da haben die diesen Sound aber gefahren und so weiter.
Ja, Diskurse des Wettkampfs, des Gegeneinanders mit diesem Gedanken, man, du kannst alles schaffen. Und das bezeichnest du auch als Nebelgranate. Also diese Erzählung von, wenn du dich einfach nur anstrengst, dann kannst du es ja zu etwas bringen. Inwiefern ist das auch so eine Ablenkungstaktik, die auch der Neoliberalismus aufgebracht hat, wo sich auch der Faschismus daran bedient?
Einer der Großmeister so der Nebelgranaten, also die österreichische Nebelgranatenkanone Nummer 1, war ja Sebastian Kurz. Einer der Profis, das ist halt auch so eine Figur, der dann so sagt, so gegen Altersarmut hilft natürlich, wenn man sich Wohnungen kauft. Das klingt erstmal so und das ist eine vernünftige Lösung und dann fährt ja sofort dieses Bild von, wenn du dir nicht schaffst, eine Wohnung zu leisten, ist das Problem bei dir und nicht irgendwie sozusagen bei einer Gestaltung, bei einer fairen Ausgestaltung von Gesellschaft oder so. Und diese Form des gegenseitig Ausspielens, aber auch der Individualisierung von Scheitern und so, hat ganz viel damit zu tun, so einen bestimmten Frust innerhalb der Gesellschaft letzten Endes nach rechts sozusagen zu schieben, weil die diesen Frust aufgreifen, aber interessanterweise durch NLP, gibt ja so in der FPÖ und so gibt es diese NLP, ne, neurolinguistische Programmierung, also FPÖ wie AfD sind alle in der Hayek-Gesellschaft, das sind Libertäre, das ist sozusagen Abbau von Sozialstaat, alles das, die wollen keine starken sozialen Strukturen und so, weil die natürlich auch über Halbwissen und Dummheit, also eine Bevölkerung, die sich nicht reflektiert oder so. Aber natürlich ist die Formulierung immer, wir sind für euch, weil die gegen euch sind und natürlich da steckt ja auch was dahinter, weil es wurde sozusagen diese Repräsentation von Arbeiterinnen oder von Minderheiten, eine Art von Sozialpolitik letzten Endes, die wurde ja so weiten Teilen aufgeweicht, zunehmend. Und immer mit so schönen Formulierungen wie, ja, man will das scheue Reh nicht verscheuchen, das Kapital. Wir müssen da gucken, dass die Gesellschaft auch kapitalfreundlich ist und nicht zu viele Sozialleistungen und so weiter. Ne? Das heißt, wenn du rechtsextrem, also es war so lustig, weil es gibt so in der FPÖ, als die jetzt plötzlich so stark wurden, hatten die auf den hinteren Reihen Probleme, wie, weil da haben sie irgendwie Leute draufgeschrieben, die überhaupt keine politische Erfahrung haben, die konnten auch noch nicht ihren Double Speech, wo sie dann sozusagen Dinge so formulieren, dass es irgendwie demokratisch klingt, aber eigentlich total gegen die Verfassung argumentiert. Und da entstehen dann immer diese ganzen Skandale und so weiter.
Du hast jetzt schon also mehrfach auch natürlich die Brücke zu Österreich gebaut, zu Haider, zu Herbert Kickl. Jetzt ist es ja so, dass Kickl seine Chance hatte, eine Regierung bilden zu können, aber bei den Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP nicht weitergekommen ist, bei all seinen Wünschen und Forderungen, die er gestellt hat, also eigentlich einen kompletten Umbau des Staates, den er da fordern wollte, also kein Anerkennen von internationalen Gerichten, kein Kampf mehr gegen Hetze, gegen Hass, gegen Radikalisierung, also all das sollte weg. Dann hatten sie auch noch die Hand erhoben für das Innen- und Finanzministerium und das hat dann eben alles nicht geklappt. Diese Wünsche konnten sie nicht durchsetzen. Würdest du sagen, sie haben sich damit jetzt so ein bisschen entzaubert, weil du sagst in deiner Chronik, wer wissen möchte, was in Europa möglich ist, sollte Österreich sehr genau im Blick haben. Gilt das auch jetzt quasi? Jetzt haben wir einmal gesehen, wie das so abläuft, wenn die FPÖ die Chance hat, eine Regierung zu bilden und sie haben es eben nicht hinbekommen. Ist das ein Grund zum Aufatmen?
Ich weiß nicht. Da ist jetzt so die Frage, unterstellt man dem Subjekt der Analyse Dummheit oder Klugheit? Das ist halt die Frage. Also aus einer Sicht von einer Partei, die sozusagen Demokratie eh ablehnt und die auch in ihren Werten sozusagen gegen die Verfassung arbeitet, gegen demokratische Ideen und auch gegen Parlamentarismus letzten Endes, der ja notwendig ist, um so eine in einer entwickelten Demokratie, um letzten Endes auch Mehrheiten zu bilden. Also wenn du da eh nicht dran glaubst, so, dann weiß ich, also die apokalyptische Seite in mir denkt sich, solange die in der Opposition sind, wächst deren Zustimmung wie von selbst, weil es keinen Gegenentwurf von anderen politischen Parteien gibt. Also man wundert sich ja, jetzt wurde diese Regierung gebildet, die übernehmen eigentlich Forderungen der FPÖ. Wir machen Familiennachzug weg, wir machen diese Sachen weg. Die radikalisieren sich ja sozusagen selbst und es führt aber nicht dazu, wie man vielleicht meinen könnte, so, ah, dann nimmt das, zieht das Menschen von der FPÖ oder so weg, sondern es führt nur dazu, dass deren Sprache, Formen, politischer Umgang und so weiter normalisiert sind. So, und weiterhin normalisiert werden. Und bei jedem Fehler, den sich die laufende Regierung leistet, die jetzt ja auf eine Rezession auch hinarbeitet und so, wächst wie automatisch die FPÖ. Und solange es keinen wirklichen Gegenentwurf gibt, wächst das von selbst. Und also Herbert Kickl ist jemand, der, habe ich schon gesagt, 25, 30 Jahre da arbeitet an Sachen. Ich glaube, wenn der nochmal 8 Jahre wartet, und damit über 40% einfach sagt, ich hebe die Verfassung jetzt aus, ist dem das viel besser, als wenn er jetzt sozusagen eine Koalition bilden muss, bei der er dann irgendwie sich immer rechtfertigen muss für Kompromisse oder Nicht-Kompromisse und so. Deswegen die Entzauberung, aber das ist eh schwierig, aber die Entzauberung von rechtsextremen Parteien findet, wenn, im Parlamentarismus statt, wenn sie Kompromisse machen müssen, wenn sie Verantwortung und so weiter. Das stimmt aber auch nur bedingt, weil es gab immer dieses, ja, die Checks and Balances halten die Leute dann in Schach und so, gibt es auch so diese Theorien und das hat aber nie funktioniert. Gibt es ja in Deutschland schon eine Geschichte in den 30ern, wo man das dachte. Ich weiß gar nicht, ob das eine Erleichterung ist. So, die konnten jetzt keine Regierung bilden. Ah, ja, die Wahrheit ist, sie können halt nicht mit parlamentarischen Umgangsformeln, so. In einer weniger entwickelten Demokratie wie in den USA zum Beispiel ist es ja so, da brauchst du diesen Parlamentarismus eigentlich dann zumindest nicht für alles. Ich weiß nicht, ob es für die sozusagen jetzt von Nachteil ist. Also vor allem, solange deren Sprache und deren Themen von den anderen Parteien im Parlament jeden Tag wieder aufs Neue gewälzt werden.
Hm. Ja, Herbert Kickl hat gemeint bei einer Aschermittwoch-Rede Anfang des Jahres, er sei kein Doch-Nicht-Kanzler, sondern ein Noch-Nicht-Kanzler.
Genau, aber das meine ich mit dem NLP. Er sagt immer so Dinge, ist er angetreten bei der Wahl für das Volk zuerst und es kamen so Slogans, die zum Teil aus Wahlkämpfen der NSDAP und so weiter auch kamen. Volkskanzler. Das wurde ja auch ganz lange, haben das alle Medien so verbreitet. Ja, der will sich jetzt zum, und dann irgendwann musste man auch mal darauf hinweisen, wer diesen Begriff wann genau wozu benutzt hat und inwiefern das ein Code ist und so. Und wir denken ja so, oder was heißt wir, aber so eine liberal entwickelte Gesellschaft denkt sich ja so, die können das ja nicht so meinen. Doch, der lange Plan von rechtsextremen, antidemokratischen, gegen eine demokratische Verfassung denkende und arbeitende Parteien ist, diese Systeme auszuknipsen, ganz klipp und klar. Und die überlegen, was ist für uns besser, in eine Kompromissregierung zu gehen, wo wir dann gucken müssen und eh nicht alles durchkriegen. Natürlich heben sie die Hand. Also dieses Spiel mit Zeichen, das bleibt halt die ganze Zeit bestehen. Und sozusagen on the long run ist der Plan einfach, eine Verfassung auszuhebeln. Und die Frage, die sich die stellen, ist einfach, können wir sie jetzt in der Konstellation oder nicht? Weil das Gleiche ist sozusagen den Faschismus ganz klar sozusagen durchzusetzen, erlebt man gerade jetzt auch in den USA, wo sozusagen nicht Regierungsorganisationen einfach sozialstaatliche, die nicht so stark sind in den USA, aber sozialstaatliche Institutionen also aushebeln einfach. Und ich habe das Wahlergebnis in Wien geguckt, im Café Landmann, vielleicht kennt man das, das ist neben dem Burgtheater, ist so eine, ich war da zufällig, weil ich auf den Zug gewartet habe und dachte, wo kann man am besten österreichische Geschichte verfolgen? Ah ja, im Café Landmann. Und habe mich da reingesetzt, weil ich zufällig im Internet auch gelesen habe, dass ehemalige Bundeskanzler sind dann da und haben so eine Art Live-Talk im Rahmen der Kronenzeitung, also alles so schlimm, wo ich dachte, das ist perfekt. Schlimme bürgerliche Upper-Dings da, Wien und so. Aber auch mehrheitlich liberales Publikum, glaube ich so, weil die so haben, so habe ich die Gesprächsfetzen dann doch aufgefasst, als das Wahlergebnis kam. Und dann wurde aber so ein bisschen, gab es so ein Gespräch mit ehemaligen Kanzlern in Österreich. Und dann hat eine Dame aus dem Publikum, wollte gleich eine Frage stellen. Also die haben sich kurz vorgestellt, haben so erste Einschätzungen, eben Parlamentarismus. Die wollte sofort eine Frage stellen und dann war so, ja, ja, bitte. Und es ging quasi in der ersten Sekunde wieder um die Frage, ja, wieso haben eigentlich die anderen Parteien nicht diese Angst vor der Überfremdung, die sie ja auch sehr stark führt? Sie ist jetzt nicht rechts, aber. Und es war sofort da und deswegen meine ich, ich weiß nicht, ob das diese Umformung des metapolitischen Raums, die passiert und es nimmt immer konkretere Formen an. Ich weiß nicht, ob das Ziel ist, jetzt eine Regierung zu bilden. Oder ob das Ziel ist, die Form, wie Regierungen gebildet werden, on the long run auszuschalten.
Thomas, du meinst in deiner Chronik auch, dass all die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, in Österreich auch sehr stark angebunden sind an die Klassenfrage. Hm. Und ich würde jetzt gerne über dich sprechen. Du bist 1986 als Sohn eines Tischlers und einer Bankangestellten in Oberösterreich geboren, und zwar in einem 2000-Seelendorf namens Wolfern. Da bist du aufgewachsen. Und du sprichst, wenn du über die Klassenfragen in Österreich sprichst, sehr körperlich darüber. Du machst es sehr viel an körperlichen Dingen fest, mit Eltern, die eben nicht Akademiker sind, nicht bürgerlich sind, einem kleinen Ort in Oberösterreich. Wie hast du quasi diese Klassenfrage, die so stark ist in Österreich, am eigenen Leib gespürt?
Naja, ich glaube, man kennt das ja so, wenn man so, oder ich dachte ja auch lange, das ist normal, dass man sich auf eine bestimmte Art bewegt und lacht. Und ich habe so viele Sachen, die ich beschrieben habe, beziehen sich eigentlich eher darauf, wie ich so in so Institutionen, doch das kennen sicher irgendwie Menschen aus ähnlichen Hintergründen, Geschichten und so weiter, aber wie man in so bestimmten Situationen auch dann so merkt, eine Unsicherheit der eigenen Eltern, sich darin zu verhalten, eine massive Verunsicherung, da gehören wir gar nicht hin, also die Eltern und so. Und diese Verunsicherung, die aber dann sofort den eigenen Körper wie mitgeht, also und du entwickelst dann ja selbst plötzlich so eine bestimmte Form von, oh ja, stimmt, da muss ich vorsichtig sein, da muss man aufpassen, denen nicht vertrauen und so weiter. Und daraus entstehen dann natürlich so Feedback-Prozesse so. Und das hat mich so ein bisschen interessiert. Und dann ist natürlich das ganze Thema mit den Arbeiterinnenhänden und mit den abgesäbelten Händen von Arbeiterinnen und abgesäbelten Fingern und alles Mögliche und Selbstverstümmelungen und wie man es so, also das ist ja so, wenn du sozusagen auch dich auch nicht äußern kannst oder so, dann entwickelt sich eine Gewalt gegen den eigenen Körper. So. Und natürlich, wenn du als Arbeiterin oder so eh den ganzen Tag diesen Maschinen sozusagen ausgesetzt bist, eh schon auch eine Maschine bist sozusagen, dann bist du ja auch, also kommst du ja in einem Moment auch, wo du deinen eigenen Körper, also nicht entwertest, aber objektifizierst und so. Ich glaube, über mehrere Generationen gibt es Gliedmaßenverluste in meiner Familie.
Ja genau, dein Vater und dein Großvater, also als Tischler, als Männer, die eben mit Maschinen gearbeitet haben. Ich glaube, du schreibst, dein Großvater hat seinen Unterarm verloren, dein Vater auch mal eine Fingerkuppe.
Urgroßvater.
Der Urgroßvater, okay.
Ja, mein Vater hat sich, das ist nicht nur eine Fingerkuppe, der ist ja verbrannt hier.
Und ich habe, vielleicht ist die Frage ein bisschen gewagt, aber weil es eben viel um Hände geht in deiner Familie und vor allem auch bei dieser väterlichen Linie oder bei der Seite der Männer.
Aber auch mit ihr. Vielen auch und so alles, ja.
Du bist ja, also als Autor und Dramatiker arbeitest du natürlich auch viel mit deinen Händen. Tippen ist nicht so gefährlich wie Sägen. Aber wie fühlst du dich da vielleicht auch irgendwie biografisch diesen Vorfahren oder Familienmitgliedern verbunden, quasi auf diese körperliche Art?
Ich habe immer von Anfang an gesagt, ich bin Arbeiter beim Schreiben und so. Ich bin da voll, für mich ist das keine repräsentative, oder ich habe auch nie den Wunsch gehabt, ich schreibe ein Stück und dann, oder ich schreibe einen Text oder so und dann ist das, sondern für mich ist das, ich setze mich dann dafür, ich arbeite. Das ist eine Form der Arbeit, also wirklich so wie so, also eine Routine und so. Da geht es nicht darum, sich zu schmücken, ist kein Dekor oder so irgendwas, sondern das ist wirklich eine Form des Umgangs mit sich und Welt und so. Und
das ist dann wie so ein 9-to-5-Job, dem du dich täglich widmest oder unter der Woche zumindest?
Genau, ich habe da so eigentlich keine romantischen Anwandlungen. Ich habe auch nie so gedacht, ich habe einen Job und nebenbei mache ich dann Kunst oder so, sondern das ist für mich Handwerk. Es ist auch wirklich ein Handwerk. Diese Arbeit zu schreiben ist ein Handwerk. Mit Leuten zusammenzuarbeiten ist ein Handwerk. Das heißt, da geht es auch nicht darum, sich irgendwie mein Ego oder so oder irgendwie, dass ich mich inszeniere, wie toll ich bin oder so.
Künstlergenie.
Genau, sondern es muss eine gute Arbeit sein, so ein guter Handwerk sein. Das heißt, das ist eigentlich das, was mich so, wo ich mich eigentlich immer so verortet habe. Die Art von Arbeit kenne ich. So, man steht auf, man macht auch was zusammen, man arbeitet dann etwas zusammen. Also das lebt dann von der Zusammenarbeit.
Aber wenn du jetzt auch das Wort Handwerk verwendest und Arbeit eben, dann ist ja die Sprache dein Material, das du formst und mit dem du arbeitest. Und in deiner Chronik ist es total interessant, da gibt es bestimmte Begriffe, die möchtest du nicht verwenden. Oder Wörter, sagen wir Wörter, wie das Wort Rammstein, die Band Rammstein, ja. Oder Remigration. Und die streichst du dann durch. Weil du sie genau nicht, also Remigration vor allen Dingen nicht reproduzieren möchtest. Rammstein würdest du eigentlich gerne nicht erwähnen, aber da gab es eben diese große Debatte um Till Lindemann und mutmaßliche sexuelle Übergriffe.
Ich habe es ja vor allem benutzt, um mich kurz in mein 16. Lebensjahr zurückzuerinnern und mich zu fragen, wer waren denn diese Leute, die immer früher schon gerne diese bescheuerte Debatte, ist es Kunst oder ist es Provokation? Aber Laibach waren halt viel interessanter, aber ist egal.
Wie arbeitest du denn dann mit Sprache, wenn du eben dich mit diesen Themen auseinandersetzt, mit der Sprache von Rechts, Neofaschisten und so weiter, mit diesem Diskurs auseinandersetzt, gleichzeitig ihn ja irgendwie abbilden muss, aber vielleicht Dinge nicht unbedingt reproduzieren willst oder nicht noch weiter in die Welt hinaustragen möchtest, aber gleichzeitig wird es gedruckt, es wird gelesen, es wird auf Theaterbühnen gesprochen, inszeniert. Genau, wie arbeitest du mit dieser vielleicht auch kontaminierten Sprache?
Also ich komme ja so aus einer Gegend, wo sowieso, also wenn ich sehr Hochdeutsch, was ich jetzt gerade spreche, ist ja auch eigentlich eine Inszenierung und weil es eine Kunstsprache oder so für mich, weil ich gar nicht, also ich komme ja aus einem sehr dialektalen, aus einem totalen Dialektgebiet, das kommt ja auch nochmal hinzu, so Klasse wird ja auch immer durch Dialekte nochmal markiert und das heißt für mich war es sowieso schon so, also für mich ist eigentlich dieses Erarbeiten von Sprache, die man auf einer Bühne spricht, ist schon so ein Prozess, wo ich mich erstmal hinarbeiten musste, so mit Hochsprache zu arbeiten, war für mich am Anfang wahnsinnig schwierig, weil ich, also ich komme dann noch dazu vom Songschreiben und vom quasi Englisch und dann habe dann so englische Liedtexte geschrieben, weil das auch quasi die nächste Sprache, die ich quasi dann hätte, wäre der Dialekt, das wäre eigentlich die normale, also meine normale Sprache wäre ein Dialekt, der viel vokalbasierter ist als jede Form der deutschen Hochsprache, die immer so konsonantenbasiert ist und für mich auch schwierig ist im Umgang, weil du mit den Vokalen viel mehr aus dem Bauch raus über Reime und über phonetische sozusagen Verbindungen gehen kannst oder so lautliche Verbindungen. Und deswegen war für mich die Hochsprache, das Hochdeutsche, genauso eine Kunstsprache eigentlich wie das Englische. So, das heißt, für mich war das erstmal total egal. So, und habe dann quasi noch, das kann man dann noch so Liedtext und so weiter dazu. Und dann musste ich erstmal so, okay, wie geht man damit jetzt in so einem bestimmten Raum wie im Theater mit so einer Sprache um? Wie gehst du da rein und so weiter? Und das heißt, es war für mich immer schon so eine, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, aber es war immer schon so eine Suche, okay, wie gehst du mit bestimmten Begriffen überhaupt um? Wie gehst du mit, weil ich würde nie sagen, ich gehe mir jetzt ein Getränk holen oder das ist alles schon so. Das kann ich dann auch nicht literarisch, ist das auch ein schiefer Satz für mich oder so. Das muss irgendwie einen anderen Rhythmus haben, so dass eine andere Verknappung und so weiter. So wie, ne? Das heißt, für mich war es immer schon so ein Umgang damit, okay, wie kann ich die Sprache, also wie kann ich mir die Sprache aneignen? Wie kann ich eine Hochsprache quasi zu mir runterziehen, um es jetzt so blöd zu beschreiben? Wie kann ich die zu meinen Bedingungen sozusagen sprechen lassen? Wie kann ich die minoritär machen, so auf eine bestimmte Art oder so, oder in den Dialekt ziehen oder so, oder zu einer kleinen Sprache machen oder so? Das hat mich immer interessiert und vor dem Hintergrund, genau, ist es wie so ein Spiel auch mit diesen Begriffen. Also Rammstein ist ja ein Label oder Remigration ist ein Begriff, ne, der umfasst sozusagen, da gibt es eine Philosophie dahinter. Der Begriff selbst, Remigration, ist schon quasi ein Stand-in für etwas anderes, dass die Menschen, die es kennen, wissen, um welchen Code es geht und wissen, was gemeint ist. Vor allem, wenn dann an bestimmten Orten nahe des Wannsees auch noch Konferenzen dazu stattfinden, auf denen dann Rechtsextreme sitzen und Pläne machen. Und deswegen ist es so ein bisschen, finde ich, muss man aufpassen, dass man diesen Begriff, der noch dazu aus der Diaspora-Forschung kommt, ne, dass man auch da, es ist halt so eine Gratwanderung, weil die Themen und Begriffe momentan so stark von rechts kommen und besetzt werden, dass du eigentlich immer, du wirst immer drauf treten, auch weil medial sozusagen keine, weil die zu genau damit arbeiten, dass sie wissen, Medien nehmen auf und im besten Fall geben halt objektiv wieder, so, aber können ja nicht politisch dann eingreifen oder so. Also sind auch einer bestimmten Objektivität verpflichtet, so. Und damit spielen die einfach total und setzen Begriffe und Codes so Step by Step, so, und haben einen langen Atem, so. Und deswegen bin ich da bei diesen Begriffen immer so vorsichtig.
Das heißt, du hast also einen Klassenwechsel vollzogen. Wie ist es für dich, wenn du jetzt in diesen bürgerlichen Spaces, in diesen Räumen dich bewegst? Ist es so genau wie hier jetzt im Heidelberger Stückemarkt? Hast du da manchmal immer noch ein Gefühl des Fremdseins oder, ich weiß nicht, ein Schamgefühl, wie Didier Eribon das zum Beispiel auch beschreibt, der französische Philosoph? Also wie ist es für dich, sich durch diese Räume zu bewegen heute noch?
Ich glaube, das wird nie weichen. Das ist halt auch so. Du lernst halt nur so besser oder schlechter damit umzugehen oder so. Genau, also Didier Eribon arbeitet das ja auch sehr, findet dafür auch wirklich eine schöne Sprache und so. Aber klar, das meinte ich vorhin schon so, das begleitet dich eigentlich schon, wenn du in eine Stadt gehst, wenn du dann zu Freunden nach Hause gehst, die du auf dem Gymnasium kennenlernst. Also ne, die von einer Institution zur nächsten wird dir ja sozusagen, spürst du ja, dass es sozusagen Grenzen gibt für die einen und Grenzen für die anderen. Ich würde ja sagen, ich habe einen anderen Blick, ich drehe sie ja ins Positive, ich habe einen anderen Blick dafür entwickelt, wer nicht da ist oder einen anderen Blick dafür entwickelt, was gerade übersehen wird unter Umständen. Und ich hoffe sozusagen dadurch eine andere Sensibilität auch weiterhin zu entwickeln, dafür, wie man Räume öffnen kann. So. Oder was fehlt oder höflich darauf hinzuweisen, falls wo was übersehen wurde oder so. Das ist eher das, wohin ich das so gedreht habe, auch so in meiner Arbeit oder so im Schreiben. Ich habe dann so gedacht, okay, ich nutze dann sozusagen diese oder so eine bestimmte Sichtweise. Das gibt einem auch so einen bestimmten Auftrag mit oder so. Das ist so ein bisschen das Thema. Aber ich glaube, am schönsten hat es die Cynthia Gruss, genau. Sie Cynthia Gruss mit der Melancholie der Klasse beschrieben. Sie meinte so, das ist sowas, das kenne ich jetzt wirklich schon sehr lange und kennen viele Leute oder so, Menschen mit ähnlichen Verläufen. Die meinte so, die beschrieb das so ein bisschen so in die Richtung, also durch den Klassensprung sozusagen oder durch einen Klassenwechsel, dass du dort, wo du eigentlich herkommst, gar nicht mehr hinfindest oder gar nicht mehr zurück kannst und dort, wo du gelandet bist, auch eigentlich gar nicht hingehörst. Also Scham ist natürlich auch Teil davon und so weiter, aber so eher dieses Kippmoment, das finde ich sozusagen für gesellschaftliche Fragen oder so irgendwie total wichtig zu verstehen, dass das eine, also so diese Sensibilität dafür zu haben, dass Menschen sozusagen, die sich in einem Raum zusammen befinden und so, dass einige von denen unter Umständen das Gefühl haben sozusagen, und das meine ich jetzt nicht nur in bürgerlichen Versammlungsräumen oder so, sondern wirklich auch auf größerer Bundesebene oder so, dass manche Menschen nochmal anders wie aktiv auch eingeladen werden. Also es ist nicht selbstverständlich, dort zu sein, wo man ist. So. Und nur weil man zufällig im gleichen Raum ist, heißt das nicht, dass alle in diesem Raum sozusagen den gleichen Weg in diesen Raum hatten. Und ich glaube, dafür eine Form zu finden, damit auch umzugehen und so weiter, ist für mich schon ein erster Schritt sozusagen, um einen Gegenentwurf im metapolitischen Raum zum Beispiel zu entwickeln. So.
Und wie oft erlebst du es in diesen Räumen, dass gesagt wird, ja Mensch, aber es gibt doch gar keine Klassen mehr. Also wir sind doch eine Masse irgendwie. Und
das ist ja die große Erzählung seit den Nullerjahren. Das erlebst du ja überall. Das ist ja so. Aber das meine ich, ich würde so in die Richtung drehen. Also das eine ist genau, man kann so zuspitzen und einfach sagen, genau, das ist die neue gesellschaftliche Erzählung des Neoliberalismus. Wir sind alle eine Klasse. Wenn du nicht sozusagen es schaffst, was auch immer das bedeutet, dann bist du selbst schuld und so. Und du siehst aber in dem Moment nicht die Person, die das sagt oder die Person, die angesprochen werden, drei von denen sozusagen, denen wird die Miete bezahlt. Die müssen nicht zwei Nebenjobs machen, während sie das Studium noch machen und so weiter, sondern die können sozusagen sich auf ein Studium konzentrieren und so weiter. Also unterschiedliche Startbedingungen und so weiter. Das ist so das eine so.
Aber wie sehr ist es dann auch, also weil du jetzt den Neoliberalismus erwähnt hast, aber auch bei der neuen Rechten, wie sehr ist es gewünscht, dass das eben so bleibt? Also dieses Wir und die anderen und diese Erzählung von wer sich anstrengt, kann es aber auch schaffen. Also wie sehr geht es auch darum, eigene Privilegien zu verteidigen?
Teile und herrsche, ne? Also das ist ja nicht nur ein globales und koloniales Herrschaftsprinzip, sondern ist ja letzten Endes auch, wie kannst du eine Masse kontrollieren, indem du sie gegeneinander ausspielst? So, das heißt, indem du sie zu ganz vielen voneinander getrennten Individuen sozusagen erklärst und ihnen allen sagst, dass nur die härteste Person durchkommt. Und dann wird das auch normalisiert. Und ich glaube, diese Normalisierung von diesem Ton oder diese Normalisierung von dieser Erzählung, von diesem Mythos oder so, ist letztlich auch die Normalisierung oder ermöglicht letzten Endes natürlich, dass in genau dem Fahrtwasser halt eine rechtsextreme Partei die ganze Zeit oder rechtsextreme Parteien diesen Frust, dieses Gefühl, dort nicht hinzugehören und da auch nicht hinzugehören, an dem sozusagen bedient sich ja die Rechte wie verrückt.
Und wie essentiell wäre es dann, dass sich dann eben die Arbeiter und Arbeiterinnen, die so instrumentalisiert werden von rechts, sich eigentlich mit den Menschen verbünden, auf die ganze Zeit getreten wird, also Menschen, die geflüchtet sind, Menschen mit Migrationsgeschichte, wie essentiell wären da eigentlich solche Bündnisse?
Genau, aha, ja, das war ja der Versuch sozusagen, die Arbeiterinnen, also in Österreich hat das ja auch so eine lange Tradition, Arbeiterinnen gegen Bäuerinnen und so weiter auszuspielen, aber klar, so, und heutzutage hast du halt dieses Ding, dass eigentlich die Menschen, die in der gleichen Fabrik arbeiten, gegeneinander ausgespielt werden, ne? Arbeiterinnen, aber auch Arbeiterinnen mit Migrationshintergrund und so weiter, werden dann einfach schön auseinanderdividiert und getrennt durch diesen Diskurs. Und was heißt, wie essentiell wäre das? Es wäre natürlich, dass diese Erzählung sozusagen nicht von der zum Beispiel sozialdemokratischen Partei viel stärker sozusagen gefahren wird, so ein gemeinsames Subjekt zu bilden, so. Und also die Trennung sozusagen, also ist eigentlich wie jede Form von Trennung oder wie Markierung innen und außen, du gehörst dazu, du gehörst nicht, ist alles Quatsch. Also das ist sozusagen, das schafft ja, baut keine Subjekte, sondern baut nur die Macht derer aus, die Subjekte kontrollieren oder so.
Jetzt ist es ja so, dass deine Chronik der laufenden Entgleisungen auch hier am Heidelberger Stückemarkt gezeigt wird. Wie ist es für dich als Theaterautor, weil du auch meintest, du möchtest Menschen mit einbeziehen, die vielleicht sonst nicht in diesem bürgerlichen weißen Theaterkontext erreicht werden und die man nicht sofort ganz oben auf der Liste hat und so weiter. Kannst du das bei dem Projekt vielleicht schreiben? Ist es da irgendwie gelungen oder hattest du manchmal selber noch damit, dass halt auch das Theater immer noch so als ein akademischer, bürgerlicher, in sich geschlossener Ort wahrgenommen wird?
Ja, das finde ich immer noch am ganz schlimmsten. Das ist so, also so mit verschiedenen, gar nicht so sehr mit nur dem Buch, sondern auch mit anderen Arbeiten und so weiter, mit so, die sich durchaus auch an so anderen Erzählweisen oder so bedienen und so, um anderes Publikum anzusprechen und so weiter. Das ist sozusagen eh so ein Ding, an dem ich quasi wie kontinuierlich arbeite. Genau, der Versuch ist einfach mit der Arbeit, die ich mache, sozusagen das immer im Hintergrund zu haben, die Leute explizit einzuladen und das mitzudenken. Aber wie sozusagen jetzt so Theater sich selbst auch positionieren oder so auf Dauer auch, wen sie ansprechen und erreichen, durch welche Mittel und durch welche Erzählungen auch über sich selbst und wen sie wie ansprechen und so weiter. Das ist ja so ein bisschen, kann ich in dem Sinn nicht beeinflussen, aber ich glaube, also insgesamt kann man sagen, dass also man spricht immer so gerne über niedrigschwellig und so, aber ich weiß zum Beispiel nicht, so lange halt so Klassiker im Theater laufen, ist das Angebot nicht niedrigschwellig, weil Menschen, die keine Bibliothek zu Hause haben, für diesen Klassiker, das ist eine Hürde. So. Und das ist nicht eine Einladung. Guck dir mal bei uns, wir machen jetzt den Schiller auch, ich weiß nicht, das ist ja heute auch so üblich, man macht dann irgendwie so ein bisschen mit Live-Musik, ein bisschen Pop mit Schiller und das ist ja alles Quatsch. Es ist eigentlich immer noch wie Hoftheater, nur dass die schweren, tollen, schönen Kleider jetzt so ein bisschen mehr an Louis Vuitton und an zeitgenössischen schweren Kleidern orientiert sind. Aber eigentlich ist es immer, spricht es immer noch eine bestimmte Schicht primär an, so, weil das sozusagen den Klassikern eingeschrieben ist oder diesem Diskurs über Klassik eingeschrieben ist. So. Deswegen bleibe ich auch in meinem Denken, Arbeiten und was auch immer eigentlich so eher, will ich mich davon so weit es geht freimachen oder fernhalten oder so. Ich finde das immer so einen eigenartigen, also es spricht ja auch für sozusagen diese Institutionen, dass bestimmte Menschen dann trotz darin arbeiten und so weiter. Und trotzdem ist man immer der, also merke ich zum Beispiel so, dass, oder habe ich schon, was ich auch während des Studiums gemerkt habe, desto länger das Studium geht und desto weiter dein eigener Weg darin geht, desto mehr brechen Menschen mit ähnlichen Biografien und Geschichten weg. Und desto dünner die Gefahr ist, irgendwann zu denken, ah, ich habe es ja geschafft oder so, oder ich bin ja da oder so irgendwie. Aber das ist dann sozusagen jetzt im akademischen Diskurs zum Beispiel dieses 1%, das sind statistisch oder ich weiß nicht, wie viel sind, 4 oder so, ich habe es im Buch, glaube ich, aufgezählt.
4 von 100 oder ja.
Genau, 4 von 100 sozusagen, die dann so einen akademischen Masterabschluss zum Beispiel irgendwie machen. Und das sollte man, glaube ich, wie nie vergessen. Ja.
Deine Chronik der laufenden Entgleisungen, also da ist etwas vom Gleis abgekommen in dieser Gesellschaft, in der Politik, im Diskurs. Kann das Theater, jetzt mal wirklich utopisch gefragt, da auch etwas wieder aufs Gleis bringen? Oder was könnte die Dinge wieder aufs Gleis setzen?
Meiner Meinung nach können wir da direkt anschließen an die Frage vorhin. Ich glaube, so als Gesellschaft zu lernen, sozusagen sich auch auf Erzählweisen einzulassen, sozusagen die vielleicht mit dem brechen, womit man selbst sozialisiert ist und sich kurz zu fragen, was die eigene Sozialisierung eigentlich, wo die verlaufen ist sozusagen und weshalb man bestimmte Vorlieben für eine bestimmte Ästhetik oder für bestimmte Effekte hat oder so, um sich zu überlegen, was sozusagen sind Erzählweisen, die aus anderen Räumen oder so kommen und damit meine ich jetzt auch Musik oder irgendwie, also das quasi so ernst zu nehmen, glaube ich, das wäre so ein Moment und ich bin halt ein totaler Verfechter dessen, ich glaube halt, es gibt eigentlich keine, ich glaube, dass alle neuen Impulse innerhalb der Kunst oder so, es gibt keine neuen Impulse innerhalb der Kunst, die aus einem bürgerlichen Spektrum kommen, meiner Meinung nach, sondern da kommt eigentlich immer nur das Recycling von dem, was da ist oder so. Alle Impulse eigentlich, die irgendwie relevant sind, kommen von woanders her, werden dann sich angeeignet, eingebaut, weil man es irgendwie auch, aber auf eine verwaschene, verweichlichte oder angeweichte oder so Form, um es so vermeintlich massentauglich zu machen. Aber was ist massentauglich? Charlie XCX oder so. Also Pop ist massentauglich. So. Und das auch so zu nutzen, ne, also den Brett Summer im Theater auszurufen oder so, eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten und so. Und vielleicht findet dann auch so eine andere, oder gibt es dann auch die Möglichkeit, eine andere, ich weiß gar nicht, Durchmischung oder so von alt und jung und divers und buntem Publikum und so weiter herzustellen, indem man sozusagen, genau, aber das ist meine sehr, sehr autorengeprägte Sicht auf die Dinge, indem man sich einfach von der Klassik erstmal löst und mal so 10 Jahre was anderes macht. Und dann guckt, was die Theater ja dann vielleicht sein könnten. Aber ich glaube, solange sie sozusagen sich auch verstehen als so Formen, wo halt immer wieder noch in der Oper gibt es dann ja alle 3 Jahre wieder einen Ring und so. Das ist ja alles so kodiert. Das ist ja für Leute bla bla bla. Und im Theater hast du halt die Klassiker und das ist auch alles kodiert. Das macht nichts mit mir, wenn mir jemand sagt, wir machen jetzt den Schiller oder den Kafka mit, oder Kafka, ja, schwierig, aber wir haben uns da was Neues überlegt oder so. Und aber die Ideen da drin sind alt. Und solange du das machst, wirst du auch, quasi wird alles, die ganze Maschinerie wird sich dem unterwerfen müssen, so. Genau. Und das heißt, das ist so ein dauerndes Ringen, sozusagen auch ein Produktionsmittel und um Öffentlichkeiten und so weiter. Und ich glaube, ich will aber auch gar nicht jetzt das nur so über die Theater, ne? Da geht's auch um Literaturbetrieb, da geht's um Kulturbetrieb. Ein Bruchteil der Menschen, die im deutschsprachigen Film arbeiten, kommt aus nicht privilegierten Haushalten, weil es unmöglich wäre, im deutschsprachigen Film zu existieren mit diesen begrenzten Mitteln, wenn man nicht ein Backup hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Sozialleistungen gestrichen werden, Förderungen für Filme gekürzt. In Österreich wurde jetzt gerade die Filmförderung quasi abgedreht und so. Das trifft ja nicht die Menschen, es trifft ja nicht Nepo-Babys, also Menschen, die eh schon aus Haushalten kommen, wo Schauspielerinnen leben und so und die dann auch, oder wo Filmemacherinnen und die dann auch Filme machen, sondern es trifft ja die Leute, die sozusagen sich diese Karriere erst aufbauen müssen, die Codes lernen müssen, verstehen, wie geht das alles und so weiter. Und das ist halt so ein beständiges Ringen. Deswegen, also mich darf man da so immer gern fragen. Ich werde aber immer unbequeme Antworten geben. Das Programm stimmt nicht. Solange es kodierte Räume gibt oder solange man mit bestimmten Codes auch weiterhin bestimmte Menschen einlädt und ausschließt oder so, wird die Durchmischung auch immer keine vollständige bleiben oder so.
Der Autor und Dramatiker Thomas Köck. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
Und am Mikrofon hier vom Heidelberger Stückemarkt verabschiedet sich Christina Hartauer.